Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 279. Heute mit der Review auf NXT TakeOver Wargames. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, das wisst ihr. Und bei mir ist heute Christian Dürre von Computech. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, Olaf.
So, ja, wieder genesen, zumindest so halbwegs bin ich wieder zurück am Mikrofon. Es ging leider mit der Survivor Series Preview wirklich nicht, aber dafür natürlich hier die Review und dann auch die Review zur Survivor Series gibt's natürlich dann ebenfalls mit mir und dem Ulrich, wie geplant. Deswegen kleine Sorry, aber tja, da hat mir irgendwie mein Verdauungstrakt ein bisschen Streiche gespielt. Passiert.
Ja, das brauchst du jetzt auch nicht weiter ausführen, ne?
Ich habe gedacht, darum soll es eigentlich ja hauptsächlich im Podcast gehen.
Ist halt scheiße gelaufen, ne?
Oder andersrum, ich weiß es nicht. Lassen wir das einfach mal so stehen, aber wir sind ja hier kein Krankheitspodcast oder sonst irgendwas, sondern hier geht es natürlich ums Wrestling und NXT TakeOver Wargames fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Und ja, Chris, wie war deine Vorfreude auf den Event? Wie sah es da bei dir aus?
Die war riesig tatsächlich. Ich finde NXT in letzter Zeit wirklich großartig. Ich finde auch gerade seit sie auf USA laufen, war keine nur mittelmäßige Show dabei oder sowas, sondern immer im Bereich gut bis super. Und ich finde die Fäden gut aufgebaut, die Charaktere machen mir Spaß. NXT ist irgendwie für mich so mein Wrestling tatsächlich. Und obwohl AEW zweifellos ein echt gutes Produkt abliefert, holt mich persönlich NXT viel mehr ab und ich hätte einfach Bock. Und Wargames finde ich ja sowieso immer geil, das habe ich auch schon mal gesagt. Mm. Von daher, ich habe es mir dann auch live angeguckt, weil, bevor ich irgendwie gespoilert werde über Twitter oder was auch immer, dachte ich mir, ja komm, Samstag auf Sonntag geht das mal.
Ist ja auch eine angenehme Länge noch teils gewesen, ne? Also es war ja dann, ich glaube, 2:20, 2:30 ging der Event, plus dann eben die anderthalb oder die halbe Stunde Pre-Show, die wir hier gehabt haben. 3 Stunden, das kann man sich recht gemütlich angucken im Vergleich zu manch anderen Events, ne?
Obwohl ich muss sagen, ich habe vor Takeover habe ich erstmal die letzte NXT-Folge geschaut. Da war ich davor noch nicht zugekommen. Und danach dann noch SmackDown.
Okay.
Und dann hatte ich quasi irgendwie so 10 Minuten Puffer, bis dann Takeover anfing.
Solide. Also solider Wrestling-Samstagabend, ja?
Ja, kann man mal machen, ne?
Kann man mal machen. Ja, ich lag da noch komatös im Bett. Ich bin gestern um 9:30 oder sonst irgendwas eingeschlafen und war dann froh, dass mein Körper sich über die Nacht regeneriert hat und dass ich dann hier wieder mit dir podcasten kann, weil bei uns momentan ist echt schwierig. Man merkt, es ist Vorweihnachtszeit irgendwie, die Leute haben mehr Termine als sonst und ich glaube, ich habe noch nie so viele Podcast-Tapings verschoben und hin und her geswitcht, wie ich das jetzt zuletzt gemacht habe. Eigentlich sollte Kai hier auch sitzen, aber der ist zum Beispiel gerade beschäftigt damit, seine neue Wohnung zu renovieren, weil der zieht ja aus, der wird flügge, der kleine Junge.
Ne? Ja, wieder mal Zeit, ne?
Ja, eigentlich schon. Aber naja, genug über uns. Lass mal hier zu NXT TakeOver kommen.
Es ist mit aus der los. Stadt des Mannes, der sich auch schon mal während eines Matches in die Hose gekackt hat, um den Bezug zu dir wieder hinzukriegen.
Ich habe mir nicht in die Hose gekackt. Diesmal nicht.
Aber es war kurz davor.
Naja, nicht ganz, aber war schon übel. Genau, es ging natürlich nach Chicago, es ging in die Allstate Arena und ja, fangen wir einfach mal mit der Kickoff-Show an hier, beziehungsweise mit der Pre-Show, wie es ja heißt. Und da gab es ja zum einen die Meldung, dass ja Mia Yim hier attackiert worden ist, hinterrücks, hinterhältig, und dass sie nicht antreten wird und dass Dakota Kai sie dann im Wargames-Match der Damen hier ersetzen würde. Und es gab auch natürlich noch ein Match, und das war natürlich Angel Garza gegen Isaiah Swerve Scott. So, jetzt will ich erstmal kurz deine Meinung hören, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht so viel über diese Leute gesprochen. Wie ist deine Meinung zu Angel Garza und Isaiah Scott?
Isaiah Scott ist cool. Den Charakter von ihm kann ich noch nicht so ganz greifen. Aber ich sehe ihn ganz gerne, auch wenn er manchmal ein kleines bisschen sloppy ist, wie ich finde. Aber er macht Spaß, er hat coole Aktionen auf Lager. Hat immer Tempo in seinen Matches. Also ich sehe den echt gerne. Und Angel Garza ist so einer von meinen neuen Lieblingen tatsächlich. Ich finde den Typen super. Der hat einfach so das gewisse Etwas. Mhm. Er hat eine super Ausstrahlung, einen guten Look. Ich mag auch diesen Move, wo er sich da die Hose wegreißt. Und ich finde ihn im Ring halt auch echt unterhaltsam. Und da sind auch oft innovative Manöver dabei, wie jetzt auch in diesem Kampf. Also dieses Springboard-Ding, wo er dann im Zurücklaufen quasi dieses Sit-Down-Powerbomb noch ausführt.
Ja.
Ach, das ist schön. Ich sehe den wirklich gerne. Das ist so ein liebenswertes Arschloch irgendwie.
Das ist ja, weil du gerade diese Aktion ansprichst, das ist ja auch gerade was so eine neue Innovation im Wrestling ist, habe ich das Gefühl. Zumindest eine Innovation, die langsam so in den Mainstream rutscht. Also dieses zusätzliche Ausnutzen der Seile, um sich so Hebelwirkungen zu verschaffen. Das hat man schon, ich glaube, Bandido benutzt das auch gelegentlich mal und andere mexikanische Wrestler verwenden das. Ist eine sehr coole Art, um eben auch so einen zusätzlichen, ja, Farbtupfer in so Matches reinzubringen und um, wie gesagt, Innovationen zu setzen. Und hier, dieses Match war ja kurz vorher festgesetzt worden. Ich muss sagen, das, was du sagst, stimmt beides. Und ich weiß auch, dass hier innerhalb unserer Headlock-Mannschaft, dass sich Angel Garza hier langsam zu einem Favoriten herauskristallisiert. Ich weiß, dass Shaggy den sehr gern mag. Ich weiß, dass Kai den sehr gern mag. Ich mag den auch. Isaiah Scott kennt man ja noch als Shane Strickland. Früher irgendwie auch diverse Male live, war damals sogar WXW Tag Team Champion mit David Starr zusammen, hat damals die, Gott, war es damals müsste doch die Tag League gewesen sein, haben die beiden zusammen gewonnen. Beides talentierte Leute. Ich muss aber sagen, das Match hier hat mir Spaß gemacht, aber die beiden können mehr als das, was sie hier gezeigt haben, weil ich fand, hier war auch gelegentlich mal so ein bisschen, weiß nicht, Verzögerungen und so ein bisschen Unsauberkeiten drin. Das hat mich ein bisschen gestört. Es war ein gutes Match, aber es hat ein bisschen was gefehlt. Wie siehst du das?
Ich sehe es eigentlich genauso, ja. Also es hat mir auch die ganze Zeit Spaß gemacht, aber da waren sowieso so ein paar Aktionen drin, die etwas unrund liefen, wie zum Beispiel der Sprung nach draußen von Isaiah Scott in die Head Scissors, das sah so ein bisschen aus.
Ja, da ist halt der gute Angel nicht rechtzeitig abgesprungen, sah es ein bisschen aus, ne? Das Match war nicht so crisp, um es mal so auszudrücken. Man hat immer diesen Sekundenbruchteil gehabt, wo man gemerkt hat, jetzt muss der andere was machen und dann hat es dann doch irgendwie nicht so recht funktioniert. Irgendwie ganz, ganz komisch.
Ja, aber da muss ich auch sagen, das passte dann halt auch eben, dass es dann nicht auf der Maincard war, sondern Pre-Show. Beide brauchen noch ein kleines bisschen, um diesen NXT-Stil voll und sauber und crisp gehen zu können, glaube ich.
Ja.
Dass sie das können, steht außer Frage. Aber das Performance Center, das bewirkt echt Wunder. Das sieht man ja immer wieder, wie die Leute besser werden. Auch in Adam Cole, der ja nun wirklich ordentliche Indie-Erfahrung hatte, ist über die Jahre bei NXT so viel besser geworden noch. Und ohne jetzt irgendwie AEW dissen zu wollen, die haben ein paar Leute, wo ich mir öfters mal denke, denen würde es gut tun, wenn sie so ein Performance-Center hätten. Also Private Party zum Beispiel, die richtig geil sein können, aber die noch sehr grün und unsauber sind.
Mhm. Ja, bin ich komplett bei dir. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ich bin auch komplett bei dir. Gerade ein Isaiah Scott kann da extrem viel von profitieren. Das sind ganz oft so Kleinigkeiten. Und das sind ganz oft einfach Dinge, die Wrestler auch vielleicht einfach mal hier mal weglassen können. Ein bisschen weniger Bewegung, vielleicht manchmal auch ein bisschen größere Bewegung stattdessen. Und dann vielleicht hier und da auch mal die ein oder andere spektakuläre Aktion anders zeigen, anders präsentieren. Dann hätte das hier auch schon ganz anders ausgesehen. Deswegen, es war ein gutes Match, was die beiden hier gezeigt haben, aber es war in den Übergängen ein bisschen rau, ein bisschen roh, um es einfach mal so auszudrücken. War natürlich für die beiden auch wahrscheinlich die größte Bühne, also auf jeden Fall, auf der Isaiah Scott gestanden hat. Bei Angel Garza weiß ich das nicht so ganz genau. Aber nichtsdestotrotz, solides Match als Opener. Ich glaube, auch für das Publikum in der Halle war das ordentlich. Und am Ende gewinnt dann hier eben auch der gute Herr Garza mit dem Wing Clipper. Auch ein interessanter Finishing-Move, wie ich finde, oder?
Ja, also die erste Mal, als ich den gesehen habe, dachte ich mir noch so, das ist irgendwie nicht so geil. Aber mittlerweile mag ich den sehr, sehr gerne. Der ist mir genauso ans Herz gewachsen
wie ich.
Nein. Nichts kann mir so sehr ans Herz wachsen wie du.
Oh, okay.
Mein Olfi-Polfi. ist mir genauso ans Herz gewachsen wie Angel Garza selbst. Toller Typ. Irgendwie netter Move, der halt anders aussieht. Und das ist ja schon mal was bei den ganzen Finishern.
Das stimmt. Und anscheinend hat man auch bei NXT noch einiges mit ihm vor. Weil wenn man auf den YouTube-Kanal von WWE geschaut hat, dann ist da kurze Zeit später nämlich ein Video aufgeploppt. Und da hat der gute Leo Rush, seines Zeichens ja aktueller Cruiserweight-Champion, hat ja hier Angel Garza attackiert, einfach quasi in der Gorilla Position. Angel Garza kam Backstage und Leo Rush hat ihm eine reingeknallt von der Seite, so ganz, ganz unverschämt. Wurde dann ja von den Offiziellen weggeschickt. Steve Corino hat ihn ermahnt mit den Worten: "Sowas kannst du hier nicht machen", so sinngemäß. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier weitergehen wird. Auf jeden Fall scheint sich da die nächste Fehde ja überdeutlich anzudeuten. Und dann lass mal hier zur Main Card kommen. Und wenig überraschend, natürlich erstmal das erste Wargames-Match stand auf dem Plan. Und das war natürlich das Wargames-Match der Frauen. Und bevor wir zum eigentlichen Match kommen, mir hat ja auch die Präsentation übrigens sehr gut gefallen. Auch wie man das mit dem Käfig gemacht hat, mit der Lasershow, mit dem Herunterlassen dieses Käfigs, mit den Sirenen, was es dann gegeben hat. Wie hat dir das gefallen? Hat dir das Laune auf so ein Wargames-Ding gemacht?
Ja. Ich hatte vorher ja eh schon unfassbar Bock auf Wargames und wie das präsentiert wurde, das war schon geil. Also da war ich auch auf einmal überhaupt nicht mehr müde.
Ja, was mich übrigens hier ein bisschen verwirrt hat, also erstmal, um hier aufzuzählen, wie er gegeneinander angetreten ist. Wir hatten auf der einen Seite ja das Team Ripley mit Rhea Ripley, Tegan Nox, Dakota Kai und Candice LeRae und auf der anderen Seite das Team Baszler mit Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair und Kaylee Ray. Was mich hier aber zu Beginn, also ich muss dazu sagen, ich habe es heute Morgen geschaut, ich bin wirklich so aufgewacht, noch ein bisschen schlaftrunken, habe es halt eingeschaltet und mich hat beim Entrance hier total kirre gemacht, dass die abwechselnd reingekommen sind. Ich war total verwirrt und wusste im ersten Moment gar nicht genau, wer hier irgendwie jetzt zu welchem Team gehört. Die haben sich ja dann diese Zellen da aufgestellt, quasi links und rechts. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ist dir das auch aufgefallen oder war das nur mein schlaftrunkener Kopf, der da, weiß ich, Spielchen getrieben hat?
Ja, also ich fand es jetzt nicht irgendwie störend, aber ich fand es seltsam. Genau. Also ich hätte auch eher gedacht, dass dann ein Team immer geschlossen rauskommt und sich da positioniert. Das ja gut, war natürlich einfacher zu machen dann beim anderen Wargames-Match mit der Undisputed Era, die halt nur eine Gruppe sind und ein Theme haben. Aber ich glaube, es hätte mir auch ein bisschen besser gefallen, wenn das klassisch gelaufen wäre.
Ja, es zeigt ja dann auch immer so ein bisschen den Teamzusammenhalt und irgendwo. Das hat mich einfach hier ein bisschen irritiert, sage ich einfach mal. Gestört ist vielleicht jetzt übertrieben formuliert gewesen, aber irritiert ist, glaube ich, so das bessere Wort dafür. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte auch Bock, sage ich ganz ehrlich. Ich mag auch einen Großteil des Talents, was hier dabei ist, allen voran Rhea Ripley, die wusste ich ja schon im Vorfeld extrem zu schätzen. Und das war ja auch wirklich ihr Match, wo sie dann auch wirklich noch mal strahlen konnte. Ja, fangen wir doch einfach mal so ein bisschen an. Wir haben ja wirklich jetzt hier auch diese Phase gehabt, erstmal, wo Io Shirai und Candice LeRae haben ja das Match hier angefangen. Und ich glaube, man kann niemand Besseres als erstes in ein Match hineinschicken als den Candice LeRae. Weil der einfach so ein absolutes Babyface-Charakter gewesen ist und eben, oder immer noch ist, und eben eine Io Shirai, die zwar extrem beliebt, aber die auch einfach, ja, als ihre Heel-Persönlichkeit, die jetzt ja zum Tragen gekommen ist, auch sehr overgekommen ist. Also der Start hier hat auf jeden Fall gepasst, oder?
Absolut. Also ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass die anfangen. Und es ist egal, ob man überrascht wird, wenn es einfach gut umgesetzt wird, was da passiert. Und das war's dann halt auch. Ne Candice, wer so ein bisschen die Indie-Vergangenheit verfolgt hat, der weiß ja, dass sie zwar ein ziemliches Babyface ist, aber auch ordentlich einstecken und austeilen kann in solchen Matches. Und das hat einfach sehr gut gepasst, dass sie eigentlich über die komplette Zeit auch vermöbelt wurde von Io Shirai. Das hat die Charaktere halt auch einfach weitergeführt. Und ja, das passte wie die Faust aufs Auge.
Ja, bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, alles generell, was glaube ich hier der erste Punkt ist, den man hier nochmal hervorheben muss, wie stark besetzt derzeit die Women's Division bei NXT ist. Also wenn ich mir überlege, das sind hier 10 Frauen, da kannst du ja fast eine komplette Karte mitfüllen, einfach einen kompletten Event mitfüllen. Und du hast immer gute Matches dabei, oder?
Absolut. Also gerade dann auch eine Dakota Kai, zu der wir ja gleich noch kommen, die finde ich unglaublich unterhaltsam, aber seit ihrem Comeback, das Gimmick hatte sich auch irgendwie überlebt. Und wie sie das dann jetzt verarbeitet haben, war schon sehr gut. Eine Shayna Baszler funktioniert sowieso in ihrer Rolle, obwohl die wahrscheinlich nicht mehr so lange bei NXT sein wird, denke ich mal.
Ja, glaube ich auch.
Rhea Ripley jetzt dazugekommen ist, super, eine Mia Yim wird von Woche zu Woche besser. Die fand ich am Anfang auch noch ein bisschen holprig teilweise. Aber die hat sich auch stark verbessert. Eine Bianca Belair hat sowieso was ganz Besonderes an sich. Und sie wird auch immer noch besser. Eine Candice ist klasse. Die wird meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen unter Wert verkauft. Tegan Nox kann ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel mit anfangen. Im Ring ganz gut, aber ich mag ihr Selling nicht. Das sind immer sehr komische Grimassen.
Aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass hier das Talent ist auf jeden Fall da. Und wenn wir uns dann auch überlegen, wir haben ja bei der Survivor Series dann auch noch mal das Damen-Team. Und da sind ja auch da noch mal Talents dabei. Klar, natürlich auch welche, die wir jetzt hier schon gesehen haben, ne? Bianca Belair, Io Shirai, Rhea Ripley und Candice LeRae, aber da ist auch noch mal eine Toni Storm beispielsweise dabei, was ich übrigens mega geil finde. Ich freue mich da so für Toni, dass die hier diesen Sprung auf diese wirklich allergrößte Bühne jetzt schon schafft. Das finde ich total cool. Und lass mal zurück zum Match kommen. Also generell Damendivision bei NXT, bärenstark, um das hier abzuschließen. Wir haben danach, du hast gerade Bianca Belair angesprochen, und da muss ich dir zumindest ein bisschen widersprechen. Ich finde, die hat auch was Besonderes. Aber die hat noch nicht den Punkt gefunden für mich, um das komplett zu verkaufen. Auch hier hat sie zwar gezeigt, was sie kann und was sie athletisch drauf hat. Ich finde aber, dass sie von der Gestik und Mimik manchmal, wie soll ich sagen, ein bisschen unkalkulierbar und nicht 100% im Charakter ist. Ich wusste auch nicht genau, ob sie mir hier den Bösewicht oder den Guten verkaufen soll oder was auch immer. Ich fand, sie war da, sie hat ihre Aktionen gezeigt, aber sie war von der Mimik her nicht so weit wie viele andere Wrestlerinnen, die hier im Ring standen.
Würde ich dir auch nicht widersprechen.
Okay.
Also, das, was ich meinte, dass sie was Besonderes hat, heißt nicht, dass ich sie wirklich perfekt finde in dem, was sie tut. Aber das ist halt einfach was, mit dem man halt arbeiten kann und sie zu etwas sehr Großem machen kann, zu einem großen Star in der Women's Division. So meinte ich das eher. Aber ja, da sind auch öfters mal so ein paar Sachen, die ein bisschen unrund sind. Auch in den Wochenshows kommen auch ab und zu schon mal Szenen, wo sie irgendwie irritiert ist oder so im Ring und irgendwas verbaselt. Aber das ist schon eine gute und die kann echt groß werden.
Sehe ich komplett auch so. Aber ja, die hat halt eben was. Und dieser Name mit dem EST auf NXT, es hat eben auch schon sehr vieles, was man so als Wiedererkennungswert hier kreieren kann, natürlich. Aktionen von ihr sind auch stark. Also egal, ob sie jetzt da die Overhead Press zeigt und ich glaube auch eine Candice LeRae von einem Ring in den nächsten zeigt, dann wenig später im Match. Das sieht schon richtig gut aus. Und wir haben natürlich dann hier auch noch gesehen, dass dann Rhea Ripley als nächstes reingekommen ist. Und dann gab es erstmal eine Runde, ja, Garbage Brawl, würde ich fast schon sagen. Also da kamen dann die Mülltonnen und die Kendo-Sticks und ich weiß nicht was. Und Stühle, keine Tische, ganz wichtig, keine Tische, die waren verboten hier. Wie hat dir das gefallen, dass man hier gleich so die Gegenstände mit in den Ring gebracht hat? Das war ja auch was man im zweiten Wargames-Match hier ebenfalls gezeigt hat. Hätte man das klüger lösen können, indem man die Sachen vielleicht außerhalb des Rings positioniert? Das habe ich mich gefragt, weil das natürlich auch so ein bisschen die Fahrt aus dem Match rausgenommen hat, diese Aufbauerei.
Ach, du, finde ich eigentlich nicht so. das Wargames-Match soll ja eh schon gefährlich wirken mit diesen zwei Käfigen und den zwei Ringen. Und dass sie da drin erstmal über Minuten lang machen können, was sie wollen, bis dann überhaupt die Teams komplett sind. Wenn du da dann noch die Gegenstände außen rumlegen würdest, direkt offensichtlich, dass halt jeder das schon sieht, dann würdest du einmal so ein bisschen die Gefährlichkeit von der Wargames-Kammer allgemein wegnehmen und auch die Überraschung für die Fans. Mhm. Und deshalb, ich fand das überhaupt nicht schlimm, dass da erstmal unter den Ring gekrabbelt wurde, um das Zeug rauszuziehen. Denn ganz ehrlich, als Fan sitzt man doch da und denkt so, was zieht sie jetzt raus? Was holen sie jetzt? Sind es vielleicht Tische oder eine Leiter oder was auch immer, ne? Und das hat mir Spaß gemacht. Also da die ganzen Mülltonnen und die Kendo-Sticks und dann direkt dieser Slam mit Bianca Belair da durch die Tonne, das sah schon übel aus.
Ja, ich finde auch, das ist mir bei der letzten NXT-Folge ist mir das aufgefallen, wo Nikki Cross mit diesem Mülltonnendeckel dazu geschlagen hat. Sag mal, hat irgendwie WWE oder NXT, haben die neuen Lieferanten für gegimmickte Gegenstände? Weil ich finde, die Mülltonnen sehen so anders aus als vorher.
Die sehen tatsächlich dicker und stärker aus, oder?
Ja, aber auch so ein bisschen, also die glänzen nicht mehr so und ich habe das Gefühl, die verbeulen auch ein bisschen anders. Also auch wie du bei diesem Slam, den du gerade angesprochen hast, da konnte man eben auch sehen, dass der sich ein bisschen anders verformt, als das normalerweise der Fall ist. Ist nicht mehr so komplett in sich zusammengesunken, sondern eben war vielleicht echt ein bisschen stabiler oder ich weiß es nicht, ganz, ganz merkwürdig. Also sie sahen auf jeden Fall anders aus, sagen wir es mal so. Keine Ahnung, aber das war so mein erster Eindruck. Und bei diesem Mülltonnendeckel bei Nikki Cross mir ist halt noch massiv mehr aufgefallen, weil der aussah, als wäre er aus Plastik. So. Ja, wirklich. Er hat nur ein schönes Geräusch gemacht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier dann noch versucht, vielleicht auch die Athleten zu schützen, ohne den Effekt zu zerstören. Ich glaube, das ist so das Ziel dahinter, dass man da vielleicht etwas macht, was vielleicht weniger scharfe Kanten entwickelt, dafür aber trotzdem diesen Effekt des Knallens und sowas wahrt. Das ist so meine Vermutung hinter diesen neuen Gerätschaften. Aber hier stand dann ja auch erstmal die Stühle ja stark im Vordergrund. Und es gab ja auch diesen Tower of Doom quasi dann auf diesen riesen Haufen Stühlen. Es gab einen, es gab den Tornado DDT auf die Stühle. Die Damen haben sich hier nichts geschenkt, oder wie siehst du das?
Nee, absolut nicht. Vor allem, das hat halt auch so gut gepasst, dann wie gesagt, Candice mit ihrer Indie-Vergangenheit und Rhea Ripley, die halt ja in jedes Match geht, so mit dem Ziel, du kriegst heute aufs Maul. Das war einfach cool, wie die dann halt auch ausgeteilt haben.
Ja.
Das hat zu den Charakteren gepasst und es hat dem Match halt auch noch mal eine ganz besondere Würze halt verliehen. Denn so wie das gebookt war, bis zum Finale, es war ja kein typisches, klassisches Wargames-Match. Das war ja eher der Fall bei den Männern hinterher, bis der vierte Mann von Team Ciampa kam.
Ja.
Und das haben sie schon wirklich gut hingekriegt. Da waren ein paar schöne und auch innovative Sachen dabei. Und sie haben halt gezeigt, dass sie so ein Wargames-Match halt auch einfach tragen können. Denn da steht ja immer so das große Fragezeichen dahinter. Okay, die Division ist gut, aber können sie diese speziellen Matches tragen? Und das haben sie halt mit Bravour gemeistert.
Ja, ich könnte dir jetzt auch, um so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen, könnte ich dir gar nicht genau sagen, welches Match ich jetzt von den beiden besser fand, weil das hat für mich eigentlich gar keinen Unterschied gemacht, ob da Männer oder Frauen drin standen. Ich fand die einfach beide richtig gut. Ich hatte bei beiden riesigen Spaß und die Aktionen, die haben hier gepasst und die Geschichten haben auch für mich gepasst, mit dem einen oder anderen Überraschungseffekt, der mich dann eben auch irgendwie abgeholt hat. Deswegen, also ich bin da komplett bei dir. Ich hatte an beiden Matches Spaß. Natürlich der erste große Überraschungseffekt, der kam dann eben, als hier eine Dakota Kai reinkommen sollte. Ja, und
aber war das gleich überraschend?
Ja, ich hab das jetzt nicht kommen sehen.
Och, Olfi.
Was denn?
Ich weiß nicht, ich fand das schon absehbar, dass Dakota Kai turnt. Also, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass es dann im Käfig selbst soweit ist und sie sich halt gegen ihr Team stellt. Aber wie das dann gemacht wurde, war halt ziemlich geil.
Ja, das auf jeden Fall. Das war extrem ruchlos. Ich sehe am laufenden Band, wenn man es online nachschaut, Darth Kai sieht man ja immer wieder. Ich weiß nicht, ob unser Kai damit vielleicht auch gemeint sein könnte, aber hier in dem Fall Dakota Kai sehr ruchlos gegen das Knie von Tegan Nox. Wir kennen ja die Geschichte der Knieverletzung von ihr. Und auch, dass sie da zum Beispiel dann einen William Regal wegstößt und die Referees wegstößt, um nochmal nachzusetzen, nochmal zurückgeht und nochmal angreift.
Sie hat Regal ja nicht einfach nur weggestoßen, sie hat ihm aber eine reingehauen.
Genau, ne? Ja.
Und da ist die Crowd auch richtig drauf abgegangen. Und ich saß halt auch vorm Fernseher so, wow. Weil, ja, man hat halt irgendwie als Fan und auch die Wrestler selbst betonen das ja auch immer, man hat halt diesen Respekt einfach vor William Regal und das, da wurde halt schon so eine Grenze überschritten einfach, nicht nur wie sie Tegan Nox vermöbelt hat, sondern halt auch eben, dass sie den guten alten William da angegangen ist.
Ja. Ja, und auch, dass sie dann das Bein in die Zellentür quasi da gesteckt hat, diese kleine Käfigtür, und dann da nochmal drauf eingeschlagen hat mit der Tür selber. Das ist schon ziemlich heftig. Also, das war schon richtig gut gemacht. Und wir haben früher so ein bisschen gesagt, so, ja, Dakota Kai, so ein bisschen wie Bailey früher, ne? Naja, jetzt nicht mehr. So, vielleicht die bessere Bailey, man weiß es nicht. Vielleicht kann sie diesen dunklen Charakter besser tragen, als das beispielsweise eine Bailey heutzutage macht. Und auch da bin ich mal gespannt drauf, wie sie sich jetzt dann präsentieren wird. Weil wir haben es ja auch schon mal gesagt, wenn ein Charakter, gerade ein so positiv behafteter Charakter, zum Heel turnt, dann muss man da auch wirklich eine komplette, ja, einen komplett neuen Charakter im Endeffekt entwickeln. Also am besten mit neuem Outfit, mit neuem Entrance. Ich hoffe, das passiert und bin dann auf jeden Fall.
Da bin ich mir sicher.
Ja.
Also der ganze Heel Turn ist so durchdacht gewesen und so gut durchgeplant. Und auch einfach die Motivation für den Heel Turn ist nicht einfach nur, oh ja, ich habe jetzt keine Lust mehr auf euch. Oder ihr seid nicht gut genug. Die Motivation ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass sie sauer auf die anderen ist und jetzt zeigt, dass sie auch anders kann. Und das macht halt einen großen Heel-Turn aus. Und dadurch wird dieser Moment, wie das dann abgelaufen ist, halt auch einfach noch größer. Also da wirklich Chapeau an die Booker von NXT. Das war richtig, richtig geil.
Ja. Unterschreibe ich komplett so. Man hatte mich damit auch wirklich emotional am Wickel. Und wir haben natürlich dann auch eine Shayna Baszler. Auch hier, das hat mich auch amüsiert, wenn man da mal geguckt hat, so nach links rüber in den anderen Käfig, wo ja Shayna Baszler noch im stand und gewartet hat auf ihren Einsatz. Die hat sich ja da schief und scheckig gelacht über die Zerstörung von Tegan Nox, oder?
Das war super. Also, ich war halt auch so ein bisschen geschockt, wie das halt auch abgelaufen ist, wie gesagt, mit dem Schlag gegen Regal und so. Aber ich musste halt auch lachen. Da siehst du halt einfach so diese garstige Hexe mit diesem Mundschutz da noch im Mund, wo du halt einfach keine Zähne siehst, sondern nur schwarz. Und sie lacht sich da kaputt. Das war echt cool einfach. Und auch so ihr ganzes Gehabe dann auf der Ramp, als sie raus musste. Sie ist dann nicht zum Ring gerannt wie die anderen, sondern so mit den Schultern gezuckt, schon mal so die Hände abgeklatscht, so nach dem Motto, ach ja, das wird ja jetzt super easy, das zu gewinnen. Das war ein ganz großer Charaktermoment halt auch für Shayna Baszler. Und umso passender war es dann halt auch, dass sie im Wargames-Match dann die Quittung bekommen hat. Denn es zog sich ja auch durch die ganze Story mit Baszler durch, dass dieses Überhebliche und so, dass sich das immer ausgezahlt hat dann auch noch für sie, weil sie halt einfach so stark ist oder einfach die Unterstützung hat, die ihr dann den Sieg rettet. Und dass sie dann da, wo sie sich schon so sicher fühlte, dann eben doch die Niederlage kassiert hat. Vor allem, es wurde nicht jemand anderes gepinnt, sie wurde gepinnt. Und das ist sehr wichtig und sehr gut und verspricht halt auch eine weitere schöne Story, denn Ripley gegen Baszler muss halt einfach kommen und da wird's auch bei der Survivor Series krachen in dem Team.
Ja, und vor allem, ich erwarte da auch den Titelwechsel. Ich glaube, dass man Shayna Baszler jetzt über kurz oder lang ins Main-Roster schicken wird und dass Rhea Ripley quasi die neue Rolle der toughen Frau hier bei NXT übernehmen wird, weil das
absolut
verkörpert sie ja herausragend, man muss generell mal sagen. Das war Rhea's erstes Takeover, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und die hat hier geglänzt bis zum geht nicht mehr. Mit der Ausstrahlung, mit den Aktionen, mit der Persönlichkeit, mit der Mimik, mit allem. Die wirkte hier wie ein absoluter Star. Und das hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen und das mitzuerleben, wie aus dem Talent von NXT UK. Ich finde, man hat immer gesehen, dass sie was Besonderes werden könnte, aber dass es jetzt soweit ist. Und die Frau ist ja noch super jung. Die ist ja, glaube ich, Anfang 20, 22, ich glaube 23, glaube ich, muss die sein oder sowas. Mhm. Da ist so viel Potenzial drin. Und hier, du hast gesagt, ich hatte zu Beginn so ein bisschen Angst gehabt. Jetzt haben wir 4-2. Naja, da kann natürlich auch ein Team ganz schön doof aussehen, wenn die dann verlieren, ne? Aber man hat es hier trotzdem geschafft, eigentlich das so darzustellen, dass natürlich eine Rhea Ripley gegenüber einer Shayna Baszler auf der einen Seite überlegen ist, aber vor allem auch, dass das Team bestehend aus Ripley und Candice LeRae, dass die eigentlich zwei Momente genutzt haben, um diesen Pinfall durchzukriegen und einfach nur den rechten Moment hier abgepasst haben. Das war von der einen Seite natürlich dieser Moonsault vom Käfig, von den Io Shirai gesetzt hat, womit sie nicht nur Candice LeRae, sondern eben auch, ich glaube, Bianca Belair ausgeschaltet hat. Und dann eben auf der anderen Seite diese Sache mit den Handschellen, wo sich ja dann eben eine Shayna Baszler so extrem sicher gewesen ist, dass sie das Ding hier gewinnt, als sie die Rhea Ripley im Sleeperhold gehabt hat und dann ja komplett ausgerastet ist, mehr oder weniger, als dann auf einmal diese Handschelle zugeklickert ist und so, oh nein, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und Rhea Ripley auch noch geistesgegenwärtig genug gewesen ist, um dann eine Kaylee Ray hier mit der Mülltonne abzufertigen, was ich übrigens einen coolen Spot fand, also wirklich, wo sich da umgedreht haben, pam, der einfach die Mülltonne ins Gesicht gedrückt hat und danach den Riptide gezeigt hat. also man hat es hier clever genug gemacht, dass man quasi diesem unterlegenen Zweier-Duo diese Hope-Spots gegeben hat, ohne dass sie aber zu überlegen gewesen wären. Also weißt du, was ich damit ausdrücken möchte in meiner Tirade hier?
Absolut. ich fand auch, das hat gepasst und es war alles glaubwürdig, wie das abgelaufen ist, weil das eben auch zum Charakter passte von Ripley und Candice LeRae, dass sie halt auch trotzdem nicht aufgeben. Und das war einfach super gebuckt. Da gibt's eigentlich nichts zu meckern. Das war wirklich richtig durchdacht und es wirkte nicht so, als wäre das 2 Tage vorher zusammengeschustert worden, sondern eher 2 Monate.
Ja. Genau, das hat riesig Spaß gemacht. Das war ein richtig, richtig starkes Match und ein sehr, sehr guter Opener. Und ich muss auch sagen, als ich die Handschellen gesehen habe, habe ich ja gedacht, so, oh nein, ich hasse ja immer Handschellen im Matches. Weil Handschellen, da geht in 8 von 10 Fällen geht irgendwas falsch. Dann braucht das zu lang, bis du die Handschellen angelegt hast. Dann fällt die Handschelle auseinander, weil sie schlecht gegimmickt ist. Dann gibt es irgendwelche anderen Probleme. Ich habe mal erlebt, wie bei einem Match zwischen Axel Dieter Junior, Marcel Bartel und Marty Scurll, dass Marty Scurll damals die Handschelle aus seiner Jackentasche rausholen wollte und der trug ja immer diesen Plüschmantel, ne? Und dann blieb diese verdammte Handschelle in dem Plüschmantel stecken die ganze Zeit und er hat da rumgefimmelt, bis er das Ding aus der Tasche rausgeholt hat. Und du hast ja als Zuschauer gedacht, mal Leute, jetzt nicht ernsthaft, oder? Der kriegt jetzt nicht wirklich die Handschelle da nicht aus seiner Tasche raus.
Ja, sowas ist peinlich dann, aber ja, passiert halt, ne?
Ja, natürlich. Das ist ja, gerade wenn solche Objekte da zum Einsatz kommen, genauso auch, dass die Handschellen nicht richtig Zug bekommen oder dass sie nicht richtig zu sind, wenn sie dann geschlossen sind und das dann wieder aufgehen, gibt's alles. Hier hat das alles hervorragend funktioniert. Es hat in diese Geschichte reingepasst, auch dass eine Rhea Ripley damit natürlich demonstriert, hey, du, ich will die Konfrontation mit dir, ich bin stark genug, ich kette mich mit dir zusammen und ich mach dich einfach fertig. Und das hat sie ja dann auch gemacht. Riptide auf die Stühle, Ende aus, vorbei. Team Ripley gewinnt das Ding hier und Rhea Ripley ist hier ein Star, der hier aus diesem Match hervorgegangen ist. Und alle anderen Frauen eben auch eigentlich, weil die ein super Standing gehabt haben. Dakota Kai geht gestärkt raus hervor mit einer neuen Fehde. Also, da hat man nichts falsch gemacht, in meinen Augen.
Nee, absolut. Ich fand auch, war doch in dem Match die Poison Rana von Candice, ne?
Genau, ja.
Ja, die fand ich auch super, dass sie ihr auch noch einen großen Spot gegeben haben. Ich hoffe, dass sie dann halt auch, wo Ripley jetzt ganz klar ins Title Picture gehen wird, dass sie auch Candice ein bisschen stärker in den Shows noch präsentieren. Denn sie war eigentlich, dafür, dass sie schon so lange dabei ist, war sie viel zu lange einfach nur Johnny Garganos Frau.
Ja.
Und dass sie so viel mehr ist und so viel mehr kann, das hat sie dann spätestens gestern noch mal bewiesen. Deshalb push Candice.
Ja, bin ich auch komplett bei dir. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch so, dass wir inzwischen eine sehr vollgestopfte NXT-Damen-Division haben. Das wird auch schwieriger werden, sich da so den Top-Spot zu angeln, um es mal so auszudrücken. Also bin auf jeden Fall sehr neugierig, wie das darauf hinausläuft. Und der Opener hier hat gepasst, mit einem großen Ausrufezeichen hinter gepasst. Machen wir weiter. Wir haben ein Match um den Number-One-Contender-Ship hier gehabt zwischen Pete Dunne, Damian Priest und Killian Dane. Der Gewinner trifft dann auf Adam Cole bei der Survivor Series. Was sagst du eigentlich dazu, dass man jetzt hier so ein NXT-Title-Match bei der Survivor Series mit einbaut?
Ja, es ist ein bisschen seltsam, aber ich find's gut. Also, sie wollen halt der Undisputed Era auch so ein Showcase geben. Roddy hat sein Match. Das Tag-Team-Match ist da mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Und es wäre auch seltsam, wenn Adam Cole nicht irgendwie mitspielen dürfte. Und sie haben halt sehr, sehr großes Vertrauen in die Undisputed Era, auch vollkommen zu Recht. Die sind großartig. Ich glaube, das könnte aber auch ein Showstealer werden. Warum nicht? Also, ich gucke mir gerne Adam Cole gegen Pete Dunne an. Ja, wer ja, nicht?
Natürlich.
Also, ich glaube, das wird klasse. Und es ist halt auch wichtig, jetzt auch in diesem Head-to-Head mit AEW, dass NXT halt einfach ein bisschen mehr bisschen größer präsentiert wird, einfach dem Mainstream.
Ja.
Dass dann da vielleicht noch mehr Leute einschalten.
Bin ich komplett bei dir. Ich kann damit auch gut leben, vor allem, weil da auf jeden Fall ein Top-Match dabei rauskommt. Also ich beschwere mich nicht über Pete Dunne gegen Adam Cole auf irgendeiner Mainstream-Card. Dann wäre ich ganz schön verwöhnt, sagen wir es mal so.
Und ja, also ganz ehrlich, wer sich über das Match beschwert, sorry.
Auf jeden Fall haben wir eine Sache noch vergessen hier. Es wurden ja vorher auch noch Imperium wurden ja gezeigt übrigens. Also hier Walter, Fabian Eichner und Marcel Bartel, ich habe ihn gerade eben schon angesprochen, wurden hier im Publikum gezeigt. Auch das finde ich wiederum sehr interessant. Was meinst du dazu?
Naja, ja. kurz oder lang muss Walter halt auch NXT in Amerika wahrscheinlich machen, weil NXT UK guckt halt keine Sau.
Ja.
Ich meine, das ist er ja gewohnt von WXW Now oder wie es heißt. Ne? nur Spaß, jetzt keine Hate mehr jetzt bitte. aber ja, über kurz oder lang muss er zum größeren NXT-Brand, weil er halt auch einfach ja zu groß fast ist für NXT UK. Dass sie ihn da zeigen, cool. Ich hoffe, dass er auch irgendwie bei der Survivor Series einen kleinen Auftritt hat mit Imperium. Aber sonst, ja, man sollte jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Außerdem habe ich das verpasst, weil ich da schnell rauchen war.
Ach so, okay. Naja, kommen wir hier zum Match. Pete Dunne gegen Damian Priest, gegen Killian Dane. 20 Minuten ging für mich gefühlt einen kleinen Ticken zu lang, aber man hat es hier, finde ich, ganz gut geschafft.
Boah, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Nein.
Ja, tut mir leid, doch. Ich weiß ja, du bist der Pete Dunne-Fanboy Nummer 1 hier aus der Runde, aber trotzdem, ich freue mich dafür, dass er hier so ein Showcase bekommen hat und dass er sich hier präsentieren darf und dass er bei der Survivor Series auf Adam Cole trifft, aber ich hatte hier so ein paar Längen im Match. Ich habe ein bisschen gemerkt, dass die mich ein bisschen verloren haben. Und gerade in der Finish-Phase hätte ich mir hier ein bisschen mehr Zug gewünscht einfach. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
Kann ich nachvollziehen? Ich sehe es aber anders. ja, ist halt also mir hat das wirklich super viel Spaß gemacht von Anfang bis Ende. Ich fand die Feder auch cool. Und ich finde halt alle drei Leute auch ziemlich klasse. Killian Dane finde ich gut, dass sie wieder was aus ihm machen wollen, denn Sanity ist ja auch grandios gefloppt und auch da hatte er ja schon nicht so viel, so viele Showcases. Damian Priest funktioniert hervorragend bei NXT.
Ja, ich mag, wundert mich übrigens auch, ja, Entschuldigung. Ja.
Ich mag das Gimmick, ich mag sein Auftreten, ich mag seine In-Ring-Fähigkeiten. Hätte ich jetzt von Punishment Martinez auch nicht gedacht, dass der so klickt direkt in NXT. Ja. Aber fantastisch und auch die beiden TV-Matches gegen Pete Dunne, die haben eine wunderbare Chemie miteinander. Und ja, ich hatte Bock auf das Match und dass dann halt noch ein bisschen mehr Zunder drin war durch den Number One Contender Spot, fand ich auch cool. Auch wenn mir relativ klar war, dass Pete Dunne das Ding nach Hause fährt. Weil ich glaube, es wäre schwieriger, einen Damian Priest oder Killian Dane auf eine Mainstream-Card zu packen, als ein Pete Dunne, der schon eine größere Reputation einfach hat bei dem Publikum.
Das stimmt, aber ich finde gerade ein Damian Priest, finde ich, der bringt sehr viel Charisma und Ausstrahlung mit. Also wenn du den anschaust.
Absolut, aber du hättest dann direkt Heel gegen Heel.
Das stimmt, ja.
Und das hast du ja eh schon, obwohl WWE das überhaupt nicht mag, hast du es ja eh schon auf der Survivor Series Card. Also AJ gegen Roddy gegen Nakamura. Sind halt alles Heels gerade.
Das stimmt.
Und WWE mag das nicht.
Ja, wobei man trotzdem natürlich da einen AJ Styles wahrscheinlich anfeuern wird.
Vermutlich, ja. Obwohl ich einen Roddy anfeuern werde. Ich war schon mal der Einzige in der Halle, der für Roddy gerufen hat. Das werde ich dann auch vom TV machen.
Naja, aber egal wie, es war auf jeden Fall, es war auch ein gutes Match. Mich hat's eben da nicht so 100% reingezogen und hier und da auch mal gegen Ende ein bisschen verloren. Es gab aber auch trotzdem krasse Aktionen. Ich glaube, eine Aktion, die wir hier ansprechen müssen, ist der dieser Michinoku-Driver gegen dann auf von Killian Dane gegen Pete Dunne auf Damian Priest, so. Und da ist er ja auch ganz merkwürdig gelandet irgendwie. Das sah ein bisschen unglücklich aus, aber lassen wir ihn mal hier so dahingestellt. Was sind so die Phasen, die dir hier so ins Gedächtnis kommen?
Also der Anfang erstmal ziemlich geil, wo alle drei noch super fit waren und sich gegenseitig ausgekontert haben, wo man gemerkt hat, so, ja, die kennen sich und da ist richtig Zunder drin und die wollen Vollgas gehen. Das hat mir echt gut gefallen. Dann natürlich eben, was du gerade angesprochen hast, es waren ja mehrere so Sachen drin, wo sie sich gegenseitig aufeinander geworfen haben, was ich echt gut fand. Und ich fand dann halt auch das Schlussdrittel richtig geil, was dir ja anscheinend nicht so gefallen hat, wo man gemerkt hat, dass sie komplett ausgepowert waren. Aber entweder ist noch einer ausgekickt oder es hat jemand den Save gemacht und dieses Match ging immer weiter. Aber das wirkte trotzdem so organisch, fand ich einfach. Ich fand die Phase klasse, dass sie teilweise kaum noch stehen konnten und dann irgendwie noch sich einen Move aus dem Handgelenk geschüttelt haben. Und dann läuft einer doch noch in Vorarm rein oder sowas. Also ich fand's richtig cool. Und auch dann zum Schluss, also vor dem richtigen Finish dann, vor der richtigen Finish-Phase, wo es dann ein bisschen langsamer war, ich fand, das hat irgendwie gepasst. Und die drei zusammen haben auch gut harmoniert. Auch dieser der Razor's Edge auf das Kommentatorenpult und sowas. Es waren ein paar geile Momente einfach drin. Ich habe das von Anfang bis Ende gefeiert und ich werde das bis aufs Blut vor dir verteidigen, du fieser Wrestling-Elefant.
Ich will's ja auch gar nicht hier wiederreden. Das war ein gutes Match. Ich hatte auch gar kein Problem mit der Schlussphase. Die fand ich richtig geil. Dann speziell ab diesem Punkt, wo dann Pete dann ja beiden quasi versucht hat, die Finger zu brechen und es dann eben da weiterging.
Oh, wo du das gerade sagst, bevor ich's vergesse. Ist dir das aufgefallen? Das war auch irgendwie so letztes Drittel. Da war Pete Dunne ziemlich fertig und war auf den Knien und Damian Priest hat ihn so am Kopf gepackt. Und auf einmal spitzelt sich so die eine Hand von Pete Dunne an eine Hand von Damian Priest, um ihm da die Finger zu verbiegen. Und er klatscht die einfach mit der anderen Hand so weg. Das fand ich war so ein kleiner, richtig geiler Moment, der so das gewisse Etwas einfach ausstrahlt, was Pete Dunne und auch ein Damian Priest haben, dass sie so in Character sind, dass sie diese Kleinigkeiten, die einen noch mehr in das Match holen können, dass sie das einbauen und nicht nur an ihre Big Spots denken.
Ja, habe ich tatsächlich nicht bemerkt, aber ich vertraue dir mal, dass das auch wirklich so passiert ist. Nee, aber natürlich, das sind die kleinen Momente, die einem dann auffallen und dann holt's einen auch wieder noch mal ein bisschen mehr ab, um es mal so auszudrücken. Ne? Also, ich kann da auch gar nichts zu sagen. Ich fand, das war auch ein gutes Match. So ist es nun nicht. Aber ich finde, 2-3 Minuten weniger, dann hätte es mich vielleicht noch ein bisschen mehr abholen können. Weil es ist ja letztlich auch so, wir haben hier nur 3-4 Matches auf der Card gehabt. Da musste man schon ordentlich auch Zeit füllen. Und manchmal ist ja auch ein bisschen weniger mehr, egal wie. Also, das war ein gut geführtes Match. Ich fand trotzdem das bisschen mehr, ne, ein bisschen kürzer, hätte ja gut gepasst. Aber was ich noch ansprechen möchte, ist die Sache, dass du gerade so ein bisschen angeschnitten, dass hier ganz oft quasi alle drei zusammengearbeitet haben. Das mochte ich auch sehr gern, dass wir nicht diese typischen Three-Way-Phasen gehabt haben, wo halt einer müde aus dem Ring gefallen ist und die beiden anderen bestreiten quasi ein Singles-Match. Also wir hatten sehr oft längere Phasen, wo die drei eben in irgendeiner Art und Weise miteinander, gegeneinander interagiert haben, sogar teilweise Zweckbündnisse kurzzeitig gehabt haben. Und das, fand ich, hat dieses Match auch sehr, sehr anders gemacht und hat dem eben auch einen anderen Fluss gegeben. Das mochte ich sehr.
Auch sehr glaubwürdig einfach, ja, wie die Charaktere über die Wochen aufgebaut wurden. Und ja, also wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass es dir ein Ticken zu lang war. Habe ich jetzt schon öfters gehört. Ich fand allerdings, so wie das aufgebaut war, das Match oder die Charaktere zu diesem Match, wie die Storyline verlaufen ist, fand ich das Match so, wie es war, wirklich ziemlich perfekt.
Es hat für mich so ein bisschen dieses typische Indie-Problem gehabt, eben, dass man nicht den perfekten Zeitpunkt gefunden hat, um hier in die Schlussphase zu gehen, sondern komm, noch ein Nearfall und noch ein Nearfall und noch ein Nearfall und irgendwann war ich dann drüber, dass ich nicht mehr geglaubt habe, dass das Ding überhaupt noch irgendwann mal endet.
Ja, wie gesagt, kann ich verstehen. Ich fand, dazu hat's einfach gepasst. Also normalerweise bin ich bei sowas auch schon mal schneller genervt, aber hier, ich war voll drin in diesem Match irgendwie.
Ja, also ich muss auch sagen, ich hab's auch ein, zwei Spots, die mich wirklich dann auch mal zum Losschreien vom Fernseher gebracht haben. Das war unter anderem einmal diese Geschichte, wo ein Damian Priest mit diesem Dive übers Top Rope auf Killian Dane gesprungen ist, weil ich den überhaupt nicht hab kommen sehen. Ich glaube, das war quasi ein Whip-In von Pete Dunne und dann springt einfach ein Damian Priest hier im hohen Bogen einmal über den Turnbuckle nach draußen. Fand ich total geil. Wie hat dir das Finish hier gefallen mit diesem Moment, wo dann quasi ein Pete Dunne ja auch wirklich so ein bisschen nicht der Klügere gewesen ist, aber er hätte schon den Moment hier auch ausgenutzt.
Das hat mir super gefallen, ganz einfach, weil es niemandem von den Teilnehmern geschadet hat irgendwie. Es hat die Cleverness von Pete Dunne nochmal unterstrichen und auch diese Ruchlosigkeit, die er schon mal an sich hat. Aber es ist hier jetzt nicht irgendwie, dass einer da klar, einfach Signature-Move, Finisher, 1, 2, 3. Sie haben sich alle so gut verkauft, das Finish war in dem Fall irgendwo auch glaubwürdig bei diesen ganzen Sachen, die daneben gingen oder aufeinander gingen. Und ja, das passt einfach und dadurch kann das auch noch ein bisschen weitergeführt werden. Ich würde mich freuen, wenn diese Dreierfehde dann nach der Survivor Series noch weitergeht bei NXT. Das passt einfach.
Ja, also ich meine, das sind auf jeden Fall drei Leute, die man hier im Main Event Picture und im Upper Midcard Picture bei NXT problemlos unterbringen kann und die da auch mit Sicherheit eine dominante Rolle spielen werden. Also auch einen Damian Priest, der ist ja noch gar nicht mal so lange dabei und ist hier schon absolut etabliert. Einen Killian Dane genauso irgendwo, ne? Der musste auch erstmal repackaged werden. Ich finde, das hat man auch mit der Fehde gegen einen Matt Riddle hier ganz gut getan. Und Pete Dunne ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Der hat sich inzwischen bewiesen. Und dass er jetzt da eben eigentlich in den nächsten Schritt Richtung Main Event geht, ist da nur logisch, wie es mir erscheint. Deswegen, ich bin da frohen Mutes, auch wenn jetzt natürlich dieses Title-Match gegen Adam Cole jetzt natürlich nicht aufgebaut ist oder sonst irgendwas, aber
nee, das wird Cole auch gewinnen.
Ja, eben.
Es muss ja auf die Konfrontation Adam Cole gegen Ciampa um Goldie halt hinauslaufen.
Genau. Genau das. Nach dem Match gab es noch eine Ankündigung übrigens, dass das nächste Takeover-Event am 16. Februar stattfinden wird. Das ist übrigens ein Sonntag. Und es wird übrigens auch gemunkelt, dass am 20. Februar soll es den nächsten Saudi-Arabien-Event geben. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dann gab es das Match zwischen Finn Balor und Matt Riddle. War ja ein bisschen improvisiert durch die Verletzung von Johnny Gargano, dass hier dann ein Matt Riddle quasi eingesprungen ist. Deswegen ist wohl ursprünglich ja geplant, dass es Finn Balor gegen Gargano wird. Bei dem Match hatte ich meine Probleme, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch.
Okay, da sind wir uns ja wenigstens einig. Das war kein schlechtes Match, aber ich war ein bisschen von einem Finn Balor überrascht, dass der hier eigentlich, das war eigentlich so einmal den Balor-Stiefel runtergezogen. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht.
Ja, zumindest im ersten Drittel fand ich. Hinterher ging es, wo es ausgeglichener wurde. Aber das erste Drittel fand ich auch nicht so geil. Sowieso, ich hatte persönlich ein paar Probleme, ins Match reinzukommen, weil es halt eben so konstruiert wirkt einfach. Mhm. Die Heat ist halt zwischen Gargano und Balor. Und nicht wirklich Riddle und Balor. Das war dann halt so kurz vorher noch schnell irgendwie dahin geklatscht. Mussten sie ja auch. Ist ja auch jetzt kein schlechter Ersatz gewesen, absolut nicht. Aber es fehlte einfach irgendwie was. Es war nicht so richtig aufgebaut. Und Matt Riddle hätte eigentlich auch eher in das Wargames-Match gepasst. Es war ein bisschen doof, dass er seinen Wargames-Spot aufgibt, um dann Balor hinterher zu gehen. Ein bisschen unrund einfach. Dadurch war die Spannung ein bisschen raus. Und wenn man ehrlich ist, man wusste ja, Finn Balor wird dieses Match gewinnen. Das können sie nicht machen, dass er jetzt neu da ist, mit einem neuen Charakter, neue Ausrichtung. Und er verliert direkt das erste Match bei einem Takeover.
Ja.
Dadurch, wo der Anfang so ein bisschen langsam war und Dominanz von Finn Balor und ja auch viele Standardphasen dann immer wieder im Match, da hat es mich immer so ein bisschen rausgerissen, aber ich fand, am zweiten Drittel wurde es besser, weil es ausgeglichener und schneller wurde und das letzte Drittel war dann auch ziemlich stark. Also war ein gutes Match.
Das stimmt, also das stimmt auf jeden Fall. Also zum Schluss hin hat das Match hier nochmal Fahrt aufgenommen und ist besser geworden. Ich muss aber sagen, mich hat hier gleich zu Beginn was gestört. Das ist einfach die Tatsache, dass ein Finn Balor hier einfach wie der gute Finn Balor immer wieder auftaucht und seinen Entrance komplett so runterspult, wie er es sonst auch macht. Und das stört mich, weil er ist doch jetzt ein anderer. Warum?
Ja, hast schon recht.
Ne? Also warum? Das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen.
Und vor allem, sie sagen ja auch immer, er ist, oder er sagt selbst, er ist der Prinz und er wird, wird so eine Grenze überschreiten, die er als Finn Balor nicht überschritten hat, bla bla.
Genau.
Dann, ja, stimmt, dann fehlt irgendwie was.
Ne? Und auch seine Kampfart hat mich hier ein bisschen gestört. Also mir hat da viel mehr Aggression und Wut und Zorn oder was auch immer hätte es hier sein müssen. Klar, man hat gemerkt, dass er vielleicht mehr hier mehr oder weniger auf seinen Gegner mal eintritt, vielleicht ein bisschen mehr schlägt, aber mir fehlt einfach ein bisschen die Intensität hier. Und das ist wirklich bei Finn Balor natürlich schon meckern auf hohem Niveau, weil der bringt das eigentlich mit. Aber ich habe diesen neuen Charakter hier nicht gespürt, sondern für mich war es einfach ein weiteres Finn Balor-Match. Und das ist auch hier wieder meckern auf hohem Niveau. Aber irgendwas hat mir da gefehlt. Und klar, gegen Ende wurde es dann besser und die Aktionen waren auch alle gut und sauber und das hat Spaß gemacht und da beklage ich mich auch gar nicht drüber. Aber ich habe auch echt ein bisschen gebraucht, um hier ins Match reinzukommen.
Ich stimme dir dazu. Also, aber da müsste man dann auch irgendwie die Frage stellen, so gerne ich Finn Balor im Ring sehe, ist er dann vielleicht einfach nicht der Richtige für ein Mainstream-Produkt? Weil er charakterlich und charismatechnisch das nicht rüberbringen kann.
Keine Ahnung, vielleicht müsste da auch jemand Backstage sein, der ihm sagt, hey, kämpf mal so. Dafür sind ja auch Agents da zum Beispiel.
Oder ein Manager, der vielleicht irgendwie noch was rüberbringt. Ganz ehrlich, so am Mikro ist das meistens ziemlich flach, was er da so von sich gibt.
Es geht so, ich fand die Promos, die er dann gehalten hat und auch das Interview bei Backstage, fand ich gar nicht schlecht. Aber
das war okay.
Ja, aber es hat mir hier eben gefehlt. Mir hat jetzt hier gefehlt, dass er mir wirklich deutlich macht, so, das ist jetzt der neue Finn Balor, das ist ein anderer Finn Balor, das ist der, der jetzt wieder auf dem Broadway ist, das ist der, der euch die große Kunst bringt und nicht mehr hier das Popcorn-Kino, sondern das ist der, der was anderes darstellt. Ich habe jetzt hier nicht so viel anderes gesehen, tut mir leid. Bin ich jetzt mal ganz negativ und sag, das hat mich zwar nicht komplett irgendwie verfehlt, aber es hat mich auch nicht so abgeholt, wie ich es mir erhofft hatte. Dafür, dass er hier auch einer der Headliner eher im Endeffekt gewesen ist. Das war ja die große Story zum Start von NXT damals wo sind sie? Bei Fox. Nee, wo sind sie?
USA.
Bei USA, Entschuldigung, ja, hab ich durcheinander geschmissen. Und das ist ja schon merkwürdig, oder?
Ja, aber gut, das ist halt auch dem verschuldet, dass Gargano sich verletzt hat. Das wäre besser aufgebaut gewesen, wenn Gargano fit gewesen wäre. Da gehe ich wirklich von aus. Dann wäre man auch emotional involvierter gewesen. Aber lass es doch nicht nur darauf eindreschen, sondern auch einfach noch mal betonen, was Matt Riddle einfach für eine coole Sau ist. Ja? Also seine kleine Privatfehde, in der er Goldberg trollt, ist mit das Beste überhaupt. Und das hat er auch in diesem Match wieder durchgezogen, dass er dann erst den Spear und dann den Jackhammer gezeigt hat. Und wenn Matt Riddle diese Troll-Moves einfach macht, dann muss man ihn lieb haben.
Das stimmt. Ja, generell, also die Schlussphase war gut, die Schlussphase war flott und intensiv, da war dann auch das drin, was man sich so gewünscht hat. Ich fand auch nach wie vor diesen Flying Bro von ihm, finde ich immer wieder beeindruckend, auch wenn er diesmal ja hier auf den Knien gelandet ist. Das hat mir super gut gefallen, auch dass dann Finn Balor hier den 1916 gezeigt hat zum Finish und dann auch wirklich quasi beide in die Trickkiste greifen mussten und all ihre Signatures auspacken mussten, um hier zu gewinnen. Das hat mir gut gefallen, aber davor war das Character Work so ein bisschen off und das sage ich jetzt nochmal ganz gerne. Aber Matt Riddle hat hier auf jeden Fall nichts verloren, auch wenn er hier die Niederlage kassiert hat, aber er hat jetzt nichts an Standing verloren, sondern er war halt beim Takeover dabei, quasi in einem der wichtigsten Matches, was hier am größten aufgebaut gewesen ist. Also als Verlierer geht er hier trotzdem nicht vom Platz.
Absolut. Und also ganz ehrlich, das hört sich jetzt alles so negativ an, was wir gesagt haben, auch mit dem Character Work. Aber ich glaube, wir sind uns einig, es war ein gutes Match.
Eben.
Es war, genau. Es war nicht, es hat nicht die Klasse erreicht, wie man sich's vielleicht erhofft hätte. Eben auch, weil was Emotionales gefehlt hat. Und davor waren halt eben zwei wirklich sehr, sehr gute Matches. Auch wenn das zweite Match für dich nicht so ganz perfekt war. Und da war das hier, man kann jetzt sagen, das war das schwächste Match der Card, aber es hört sich halt hart an, denn es war wirklich ein gutes Match.
Ja, es war das schwächste Match auf einer sehr starken Card.
Ja. So
kann man es vielleicht dann einfacher sagen. Egal wie, auf jeden Fall am Ende gewinnt dann ein Finn Balor hier natürlich nach dem Bloody Sunday, den wir dann gesehen haben, ne? Und weiter geht es mit dem zweiten Wargames-Match. Und da haben wir natürlich auf der einen Seite die Undisputed Era. Das ist, wie wir alle wissen, Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Und die treten an gegen Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dijakovic. Ich kann mir dieser Name...
Dijakovic.
Der geht mir so schwer über die Lippen. Es tut mir leid. Ja, der bleibt auf Ewigkeiten, bleibt der Donovan Dijak für mich. Aber Dominik Dijakovic ist... Finde ich ganz furchtbar, das geht doch gar nicht. Und ein Mystery-Partner auf jeden Fall. So.
Ja, aber wenn er im Main-Roster ist, wird er wahrscheinlich sowieso einfach nur noch Dominik heißen.
Schwierig, da kollidiert er mit dem Sohn von Rey Mysterio.
Stimmt. Ja. Aber der wird dann wahrscheinlich einfach Rey Mysterio Junior. Ja. Und dann nach Oder 2 Jahren nur noch Junior. und dann ein halbes Jahr später Shorty Junior.
Shorty J. Jo, also fangen wir hier mal an. Erstmal mochte ich sehr, dass ein Tommaso Ciampa hier wieder mit der Maske aufgetreten ist. Die kannte man schon früher von ihm. Diesmal war sie vergoldet und er trug Warpaint. Fand ich cool, den Auftritt hier von Tommaso Ciampa und dann auch dieses große Ausrufezeichen, was er gleich gesetzt hat, dass er sofort in den Ring gegangen ist und quasi als Captain hier auch der Anführer der Truppe gewesen ist und sofort Verantwortung übernimmt. No? Und naja, Adam Cole hat sich erstmal zurückgehalten und stattdessen war es dann wieder das Workhorse Roderick Strong, was sich hier dem guten Tommaso Ciampa entgegengestellt hat. Wie hat dir der Start gefallen?
Super. Ja, kann man nichts anderes zu sagen. Das hat halt alles irgendwie gepasst. Einmal einfach von den Charakteren her, dass ein Ciampa halt wirklich auf Kriegspfad ist und sofort in den Käfig geht, passt absolut zu dem Charakter, den er verkörpert. Dass Roddy, der ja immer, obwohl er North American Champion ist, sich trotzdem noch so ein bisschen anbiedern will bei Adam Cole, dann sagt, er macht das und eben auch als Workhorse mittlerweile bekannt ist, da reingeht, finde ich super. Sowieso, ein Roderick Strong hat sich in der Undisputed Era so unglaublich gut entwickelt, auch was das Charisma angeht. Mhm. Das hätte man vorher ja auch nicht gedacht. Und das dann gegeneinander, das hat einfach gepasst, auch eben, dass Ciampa ja die meiste Zeit dann dominiert hat. Denn ganz ehrlich, das willst du doch sehen. Roddy ist jemand, wo es unfassbar viel Spaß macht, einfach, weil er so ein Arsch ist, wenn er verprügelt wird. Und ein Ciampa, du willst halt sehen, wie der halt Ärsche tritt.
Ja.
Und das passte halt auch in dem ganzen Aufbau zu der Fehde. Von daher super Beginn, dass er halt einfach da eigentlich fast über die kompletten 5 Minuten, bis der Nächste aus Undisputed Era dazu kam, halt Roddy verprügelt hat.
Genau, und der Nächste war dann Kyle O'Reilly. Und ab diesem Zeitpunkt hat dann auch quasi ein Tommaso Ciampa Probleme bekommen. Und ich habe da das Gefühl gehabt, dass man ihn da so ein bisschen aus dem Match rausgenommen hat, um den anderen auch quasi eine Bühne zu geben und sich zu präsentieren. Also jetzt nicht nur Kyle O'Reilly und Bobby Fish, die da reinkamen, sondern speziell natürlich dann auch Keith Lee und Dominik
Dijakovic.
Mein Gott, das ist ja furchtbar. Ich werde das beim nächsten NXT-Podcast werde ich mich vor den Spiegel stellen und irgendwie 10-mal Dominik Dijakovic sagen. Wahrscheinlich erscheint er dann hinter mir oder so. ganz furchtbar.
Aber der ist bestimmt 1 Meter größer als du, oder?
Ja, mindestens.
Der ist halt riesig, der Typ.
Der ist riesig. Und ich mag den auch unheimlich gern. Ich habe ihn damals.
Cool.
Ich habe heute noch drüber nachgedacht. Ich habe den damals zum ersten Mal gesehen bei WXW in einem Match gegen Bad Bones John Klinger. Und die beiden haben sich da die Bomben um die Ohren gehauen. Das war richtig geil. Und ab diesem Match hatte der einen Stein bei mir im Brett.
Also der Dijakovic, ich kenne seine Indie-Zeit nicht so gut, muss ich zugeben. Aber bei allem, was ich bisher von dem bei NXT gesehen habe, das klingt halt auch einfach nach einem Bad Bones-Match, dass das gut zusammenpasst.
Ja.
Ich würde auch sagen, dass sie ihn nicht nur zurückgenommen haben wegen Keith Lee und Dominik Dijakovic, sondern auch, das hat auch was damit zu tun, dass sie das bis zum Schluss eigentlich ein recht klassisches Wargames-Match gezeigt haben, dass immer diejenigen, die Oberhand hatten, also die Heels eben, wenn sie einen mehr hatten und dann kam einer dazu und dann hat sich das wieder ausgeglichen nach einer kurzen Überlegenheit der Faces dann wieder.
Ja.
Und dazu wollten sie halt auch rüberbringen, dass halt einfach Undisputed Era, dass das eine feste Gruppierung ist und dass die wissen, wie man zusammenarbeitet und dass die zusammen eine absolute Macht sind. Und dass die das halt wirklich ausspielen können, aber sie wurden halt dann auch überrascht durch diesen vierten Mann. Und das war ja auch von Anfang an dann klar, eigentlich. Und daher war das jetzt nicht sehr überraschend gebookt, aber sehr, sehr gut gebookt, dass dieser vierte Mann von Team Ciampa dann einfach den Unterschied ausmachen wird.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe das genauso interpretiert wie du auch. Also hier eine Undisputed Era hat vor allem dann immer funktioniert, wenn sie im Team zusammengearbeitet haben, während die andere Gruppierung, nenne ich jetzt einfach mal, die haben eben vor allem durch diese individuelle Klasse, die sie vielleicht mitbringen, sei es jetzt körperliche Dominanz oder eben ja einfach pure Überlegenheit, wie dann beim Tommaso Ciampa und dann eben Kampfgeist oder was auch immer, dass ne, sobald eben das Teamplay ins Spiel gekommen ist und die Überlegenheit oder zahlenmäßige Überlegenheit, da hatte dann die Undisputed Era eben ihren Vorteil. Das hat man diverse Male gesehen und das ist eigentlich auch sehr clever, weil auch das war ja genau der Punkt, das hat man schon in den vergangenen Wargames-Matches immer wieder benutzt, um hier so die Undisputed Era aufzubauen. Und du hast es vollkommen richtig gesagt. Also im Endeffekt war es dann der vierte Mann. Bevor wir jetzt dazu kommen, will ich noch mal so ein paar Aktionen passieren lassen.
Ich wollte auch sagen, wir müssen auf jeden Fall noch darüber reden, einfach wie geil es war, wie Dominik Dijakovic, dein Lieblingsname, die Gegner teilweise einfach durch den Ring geworfen hat. Das war einfach so wuchtig und so gut. Und einfach die ganzen Power-Moves von dem sehen unglaublich gefährlich und spektakulär aus. Und dazu halt auch Keith Lee. Der Typ ist halt eine geile Sau. Das wissen wir ja spätestens seit dem Karat 2018, dass der einfach eine geile Sau ist. Und das unterstreicht er immer mehr. Je mehr Spotlight der bekommt, desto heller strahlt er einfach. Das ist ein super Typ. Und ey, ich hoffe wirklich so sehr, dass der einen richtig guten Weg da in der WWE geht. Denn eigentlich, den kannst du halt zu einem WWE-Champion aufbauen. Der ist so gut, der hat so eine geile Ausstrahlung, wie der sich bewegt, wie er seinen Charakter verkauft. Keith Lee ist so mein Man-Crush, glaube ich, momentan.
ich muss sagen, mich hat Keith Lee hier auch wieder mal überzeugt. Das hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ihn zuzuschauen. Und es war eine ganz einfache Aktion, die mich hier aus meinem Sessel geholt hat. Das war nämlich der Leapfrog über Kyle O'Reilly und Bobby Fish.
Wie geil das einfach ist, ey. Ne? Der Typ ist so ein Koloss und wie der sich bewegt. Unfassbar. Ja,
eben, und das war echt ein Moment. Ich habe zurückgespult, um mir das nochmal anzuschauen, weil ich so geil fand. Und danach kam mir nochmal die Wiederholung. Das heißt, ich habe es mir dreimal hintereinander angeschaut. das finde ich geil, auch wenn er dann Crossbody auf alle springt irgendwo. Das sieht eben geil aus, weil der diese Masse mitbringt und weil der diese Masse trotzdem so extrem gut bewegen kann. Und yeah. Da steckt einfach so viel drin.
Und auch seine Spirit Bomb, die sieht super aus. Das ist nicht einfach irgendwie eine abgewandelte Power Bomb. Die sieht halt richtig geil aus, wenn er die durchführt. Und was man ihm halt anmerkt, das hat man auch beim Karat 2018 gesehen, wenn man ihn davor nicht so gut kannte. Er ist es halt gewohnt, auch aus den Indies, wie man mit kleineren und leichtereren Gegnern wrestelt. Das kann der einfach. Das hat er über Jahre trainiert. Und er weiß, wie er Aktionen zu verkaufen hat, ob es jetzt seine eigenen sind oder die vom Gegner. Das wirkt halt nicht einfach so 0815 Giant versus Midget mäßig. Also das ist wirklich gut gemacht. Also auch damals der Canadian Destroyer von David Starr sah glaubwürdig aus gegen Keith Lee. Und genauso war es halt auch in diesem Match wieder. Also das ist einer der besten Big Men wirklich, die man sich so angucken kann im Wrestling. Nicht nur zur Zeit, sondern wirklich allgemein.
Ja, ich bin sehr gespannt, wohin da sein Weg gehen wird, einfach um mal zu sehen, ob er vielleicht auch diese spektakulären Aktionen, vielleicht wenn er auch mal eine Charakterwandlung durchlebt, ob er die ein bisschen zurückfährt, weil das ist ja schon bei ihm so ein gewisses, ein gewisser Selling Point und so eine Einzigartigkeit, die ihm das verleiht. Bin gespannt, ob er da auch so vielseitig ist, dass er dann es auch schafft, vielleicht auch mal einen bösen Charakter zu charakterisieren und darzustellen. Da bin ich gespannt drauf, sagen wir es mal so. Also, naja.
Also du darfst ihn eigentlich nicht dieser Aktion berauben, weil er sie einfach kann. Dann musst du es halt so machen, dass er ein abgehobener Arsch ist, der halt sowieso alles auskontern kann. Ja. Quasi, weil er einfach so gut ist. Das darf dann kein typischer WWE-Chicken-Shit-Heel werden.
Das stimmt. Das wäre schon mal ein Vorteil, ja. Wie bei allen Heel-Turns bei WWE im Allgemeinen.
Ja, absolut.
Lass mal hier weitermachen. Wir haben ja dann noch einen Adam Cole, der dann als letztes Member natürlich der Undisputed Era reingekommen ist und dann erstmal unfassbar viele Tische reingebracht hat in den Käfig, einen natürlich auch außerhalb des Käfigs aufgebaut hat, wo man sich natürlich gedacht hat, so, okay, das ist jetzt mal unauffällig.
Genau das, ja.
Und ich glaube auch die Fans in der ersten Reihe, die ja teilweise wirklich da direkt dahinter saßen, haben sich gedacht so, jetzt ernsthaft so, jetzt habe ich hier erstmal den Tisch hier in der Fresse die ganze Zeit. Naja, auf jeden Fall, die Undisputed Era dann durch die zahlenmäßige Überlegenheit, wir haben es gerade eben schon angesprochen, überlegen. Und dann sollte ja der vierte Mann kommen. Und dann tickte die Uhr runter und es gab
das war so geil.
Es gab die Sirene und es kam aber erstmal keiner. Und die Undisputed Era hat sich erstmal das Fäustchen gelacht, so nach dem Motto, haha, niemand liebt euch. Und dann war es aber doch Kevin Owens, der dann zum Ring gekommen ist, zu einem Mordspop. Und ich habe mir nur gedacht so, Mensch, schön, dass dieses Segment von Raw tatsächlich einen Sinn gehabt hat.
Ja, das war so geil, Alter. Ich glaube, ich muss ja niemandem mehr erzählen, was ich für ein großer Kevin Owens Fan bin. Ich habe mir tatsächlich gestern Nacht beim Schauen den Arm gezerrt, weil ich die Arme auf einmal hochgerissen habe, als die Musik von Kevin Owens anfing. Geiler Moment. Ich habe zwar schon irgendwie damit gerechnet, dass er kommt, aber dann dauerte es ja noch einen Moment. Und du kennst das ja dann auch beim Wrestling, auch wenn du dir in der Sache sicher bist. Die Zweifel, ne, die wachsen ja, dann klar. Auf einmal immer weiter so im Kopf, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind. Und dann, als dann die Musik anfing, ey, das, also so ein Markout hatte ich schon lange nicht mehr.
Ich dachte mir schon, du hättest dir deinen Arm bei was anderem gezerrt, aber egal.
Nee, ich habe mir den linken Arm gezerrt.
Achso, okay, dann ist ja alles gut.
Du Schwein. was wollte ich? Jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht.
Entschuldigung.
Du Wrestling-Elefant, du. Und man muss auch dazu sagen, jetzt, wo du gerade sagtest, das Segment hat Sinn ergeben. Es gab ja auch eine Medienrunde nach Takeover und da hat Triple H keine Angaben dazu gemacht, ob Kevin Owens jetzt fest bei NXT ist und ob er bei Team Raw ist bei der Survivor Series. Und Triple H meinte, er wüsste gar nicht, wer genau bei Team NXT dann antreten würde und sowas. Also ich glaube, da ist vielleicht auch noch eine Überraschung so in petto.
Ja, also man hat hier die Storylines schon ganz gut miteinander verwoben. Bei aller Kritik, die es ja auch gerade an der Survivor Series gibt, so von wegen, ja, irgendwie gewinnt ja dann doch irgendwie jedes Team nur die goldene Ananas, wenn sie dann hier gewinnen. Aber trotzdem ist es schon irgendwie so ganz interessant, dass man jetzt auch gerade bei NXT noch mal so diese Fäden zieht und da so ein bisschen auch mit Realität und Kayfabe und so ein bisschen spielt. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Insofern beschwere ich mich da aktuell nicht. Nee, ich hab da Spaß dran.
Ich bin so heiß auf die Survivor Series wie schon lange nicht mehr. Ja, ich habe also wirklich Bock drauf. Ich glaube, dass da auch ein paar Sachen drin sein werden, die nicht so geil sind. Ich finde zum Beispiel Team SmackDown ziemlich lahm. Aber da ist trotzdem, es ist irgendwie ein bisschen Zunder drin. Und der Aufbau war ganz gut. Und die Matches versprechen gutes Wrestling eigentlich. Von daher, ich freue mich auf die Show.
Ja, ich bin auch mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe übrigens hier, man denkt sich ja so im Verlauf eines Events, so wer könnte jetzt der nächste Mann sein? Ich habe zwischendurch gedacht, es könnte Pete Dunne werden, der hier einfach reinkommt. Aus der Begründung heraus, dass man diese Kurzfehde mit Adam Cole jetzt noch mal ein bisschen befeuern möchte. Also das war so mein Pick hier, dass der sagt, komm, wenn ich jetzt eh schon Number One Contender bin, dann kann ich jetzt auch gleich schon mal in den Käfig gehen und dem schon mal ein paar auf die Schnauze hauen, weil ich eben Pete Dunne bin.
Ja, aber das wird nicht dazu passen, dass Pete Dunne eigentlich auch immer als clever dargestellt wird. Denn es ist ja eigentlich schon ziemlich dumm, sich dann auch noch mal dem Wargames-Match auszusetzen, wo du ja eigentlich, also er hatte halt einen Triple Threat, anstrengend, aber aushaltbar, wenn man den nächsten Tag wresteln muss, aber Adam Cole ist halt im Wargames-Match. Ja, und dann würdest du dich ja quasi in einem Vorteil berauben, wenn du da auch noch mal reingehst und riskierst, eins auf die Omme zu bekommen.
Bin ich vollkommen bei dir. Habe ich mir dann beim zweiten Nachdenken auch gedacht. Aber so im ersten Nachdenken war das für mich eine logische Konsequenz. Aber egal. Was ich hier ganz gern mochte am Debüt von, oder am Debüt, am Überraschungsauftritt von Kevin Owens, war die Tatsache, dass er nicht sofort, also er hat erstmal dominiert, klar, aber er hat nicht automatisch für das Ende des Matches gesorgt, was ja auch gerne mal so gemacht wird, wenn ein so ein Überraschungsgegner auftaucht, dass es dann gerade in so einem großen Match relativ fix geht, sondern das Match hat ja dann wirklich nochmal Fahrt aufgenommen und ist ja dann auch nochmal hin und her gewankt. Und allein dieser der Panama Sunrise Canadian Destroyer hier auf die, wie nennt man das denn, auf diese Verstrebung zwischen den Ringen,
ja.
Alter Schwede. Ich fand das sehr gut, dass man sich da nochmal die Zeit genommen hat zu sagen, so, wir lassen diesen Moment wirken, aber wir geben auch trotz eines Kevin Owens allen anderen noch die Chance, sich hier zu präsentieren und auch ein gutes Match noch abzuliefern.
So. Das war wirklich super gebuckt, ja. Also Owens kam rein, hat erstmal aufgeräumt und dann halt wieder für Gleichstand quasi gesorgt, dass es ausgeglichen war. Aber sie haben gleichzeitig halt wirklich Wert drauf gelegt, nicht den Fokus von den eigentlichen NXT-Leuten zu nehmen, die eben in dieser Fehde involviert sind und die ja in dem Sinne wichtiger sind als in Kevin Owens, weil sie deren Standing weiter ausbauen müssen. Und das hat wirklich gut geklappt. Jeder hat seinen Moment bekommen in dem Team. Owens hat nichts geklaut von einem Ciampa, der seinen Triumph brauchte, oder einem Keith Lee, der irgendeinen Moment brauchte, wo er sich zeigen konnte. Das war wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht. Und da sieht man halt auch wieder einen Unterschied zwischen NXT und dem Main-Roster sehr oft, dass da mehr geplant ist und mehr drauf geachtet wird, wie halt eben die Charaktere sich zeigen, präsentieren oder einfach auch weitergeführt werden.
Ja. Genau das. Ich mochte auch hier wieder die Art und Weise, wie dann die Undisputed Era teilweise zurückgeschlagen hat. Also gerade das Teamwork mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish hat mir hier speziell viel Spaß gemacht. Gerade auch, wie sie dann teilweise die großen Gegner, also Dijakovic, ich schaff's noch heute im Podcast, und Keith Lee hier teilweise auf ihre Größe quasi zurechtgestutzt haben mit den High-Lows und mit den Kicks und anderen Aktionen. Das mochte ich sehr gern. Wie hat dir hier zum Schluss diese, also genau, eine Aktion möchte ich auch noch hervorheben, diesen Knee-Drop von Kyle O'Reilly auf das Knie von Keith Lee und der anschließende Knee-Bar, den er da angesetzt hat. Ich finde, das sieht halt immer geil aus. Also ich finde, die Art und Weise, wie Kyle O'Reilly diesen Bombs-Away-Knee-Drop springt, das ist einfach richtig cool. Das mag ich sehr gern. So, kommen wir zum Finish. Wie hat dir das Finish gefallen? Da ist ja einmal die Undisputed Era gemeinschaftlich durch die Tische gegangen. Und wir müssen auch nochmal sagen, dass natürlich auch ein Adam Cole schon im Vorfeld ja quasi beim Auftritt von Tommaso Ciampa durch seinen eigenen Tisch natürlich geflogen ist.
Ja. Ja. War nicht so gut, die Idee mit den Tischen.
Wie war das mit den anderen Tischen? Ich fand, das war am Ende ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu sehr auf Crowdpleaser gewesen ist, aber ich habe mir gedacht, als der erste durch den Tisch gegangen ist und als die anderen Tische dann aufgebaut worden sind, habe ich mir gedacht, so, ja, gut, jetzt geht halt einmal die komplette Undisputed Era durch. Wie hast du das hier gesehen?
Ja, stimme ich dir zu, das konnte man dann absehen, aber ich fand es trotzdem ziemlich geil. Ja, Crowdpleaser hin und her, aber ich hatte halt Bock drauf. das war halt echt cool gemacht einfach, das muss man schon sagen. Und dann auf der einen Seite dann auch die Undisputed Era hat es auch verdient, durch jeden Tisch geworfen zu werden, der da steht. Weil, so gern ich sie sehe, sie sind halt alle ziemliche Arschlöcher. das war gut gemacht, sie haben es verdient. Und in dem Sinne kannst du es dann halt so verkaufen, sie haben sich halt selbst geschlagen. Adam Cole, dieser übermütige, arrogante Kerl, dachte halt, haha, ich schmeiß jetzt die ganzen Tische da rein und dann befördern wir die da durch und wir haben gewonnen. Und das war halt so der Denkzettel einfach. Von daher, alles gut. Und dieser, ja, der letzte Spot, mit dem dann das Match und damit der Sieg für Team Ciampa besiegelt wurde, der war schon heftig.
Ja, ich weiß nicht, ob ich sowas unbedingt brauche, aber irgendwo ist es halt eben, man ist ja da immer hin und her gerissen, ne? Also es gab dann den Air Raid Crash quasi von Tommaso Ciampa gegen Adam Cole von ganz, ganz oben. Ich habe, als ich das gesehen habe, laut gesagt, das ist keine so gute Idee, dass jemand sowas macht, der gerade frisch von der Nacken-OP zurückgekommen ist.
Ja, vor allem hat man ja auch gesehen, es hat einen ganzen Moment gedauert, bis Ciampa seinen Stand gefunden hat.
Ja, ja,
denn eben. Auf diesen Streben, du hast am Anfang schon gesehen, bevor er Adam Cole gepackt hatte, er stand halt zwischen diesen Streben, weil darauf konnte er irgendwie nicht so ganz agieren. Und dann musste er da noch mal raus und Adam Cole hat sich quasi selbst festgehalten. Also, ich sag mal so, Adam Cole hat sehr, sehr großes Vertrauen in Tommaso Ciampa.
Ja.
Und man muss aber auch dazu sagen, der Move selbst, so gefährlich der war sehr, sehr sauber ausgeführt. Also Ciampa hat Cole genau so gepackt, dass der keinen Impact auf den Nacken wirklich kriegt. Und er ist sehr gut auf den Rücken gefallen, dass er es abfangen konnte. Da merkt man halt auch, dass da die beiden sehr, sehr saubere Wrestler einfach sind.
Ja, und sich halt eben auch kennen, weil ansonsten würden sie sowas miteinander auch garantiert nicht machen, in dieser luftigen Höhe. Also ich fand's echt, genau diese Momente, die du gerade angesprochen hast, die fand ich sehr beängstigend. Diesen Moment, wo man gemerkt hat, so okay, Tommaso steht da oben nicht richtig, der muss erstmal seine Balance finden. Er hat sich auch an diesen Ketten quasi versucht, sich so ein bisschen zu stabilisieren, die da genutzt worden sind, um den Käfig aufzuhängen und anzubringen und wieder hochzuziehen. Alles nicht ganz ungefährlich. Sieht natürlich geil aus irgendwo, aber ist natürlich dann trotzdem eine schwierige Kiste. Lassen wir einfach mal so dahingestellt. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das mag oder nicht.
Ich glaube, Britt Baker hatte auch ziemlich Angst um ihren Freund.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Es gab ja generell, also ich bin da komplett bei dir. Die Aktion wurde dann sehr, sehr sicher ausgeführt. Das hat man ja später auch in der Wiederholung gesehen, dass ja auch gerade ein Tommaso Ciampa da nicht wirklich schlimm gelandet ist. Also ein Adam Cole hat quasi mit seinem gesamten Oberkörper, mit seinem gesamten Rücken hier die Wucht abgefangen und hat nichts auf dem Nacken abbekommen. Auch ein Ciampa ist da relativ schadlos rausgegangen. Eine Aktion übrigens im Kampf, wo ich noch so ein bisschen gezittert habe, war dieser doppelte Hip-Toss von Dijakovic und Keith Lee gegen Roderick Strong, der quasi ja eigentlich über die beiden Seile hätte geworfen werden sollen, aber dann ja irgendwie so durchs mittlere Seil geworfen worden ist. Das sah ein bisschen merkwürdig aus.
Ja gut, aber das kann halt passieren, ne? Das ist schwierig abzuschätzen, da im Eifer des Gefechts dann auch noch in der Geschwindigkeit. Botches passieren, aber je besser du bist, desto weniger riskant sind sie halt. Und das hat man da auch gemerkt, dass dann einfach ein Dijakovic, ein Lee und eben ein Roderick Strong wissen, wie man mit sowas umgeht und wie man sich da abfängt.
Genau, ich habe halt vor allem den Eindruck gehabt, dass eine Roderick Strong hier wirklich dann sehr, sehr schnell improvisiert hat, ja, und quasi sich so gedreht und gewendet hat, dass er quasi durch mittlere Seil da geworfen worden ist. Also das ging dann eben noch. Egal wie, wir haben hier Team Ciampa gewinnt das Ding. Wir haben natürlich auch noch einen, wo wir gar nicht alle Tablespots hier erwähnt haben, können wir die auch nochmal gerade nachholen. Ne? Wir haben natürlich noch einen Chokeslam gesehen von Dijakovic gegen Kyle O'Reilly. Wir haben dann eben auch noch den Frog Splash gesehen von Kevin Owens gegen, ich glaube, es war gegen Bobby Fish, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Nee, wie war das denn nochmal mit O'Reilly und Kevin Owens?
O'Reilly hatte, also Dijakovic wollte O'Reilly auch packen und O'Reilly hat ihn dann in den in so eine Armbar genommen, ne?
Stimmt,
und, genau. Und da so hat er ihn dann quasi mit auf den Tisch gelegt. Er wollte ihn eigentlich slammen, aber du merktest, die Kraft reicht dann doch nicht mehr aus, um ihn durch den Tisch zu werfen. Aber dann kam halt Kevin Owens mit dem Frog Splash angesprungen auf O'Reilly.
So. Jetzt haben wir es. Genauso war es.
Man muss aber auch sagen, die Matches sind sehr lang. Es sind sehr viele verschiedene Leute da drin. Das ist teilweise auch schwer, das sich noch mal so zusammenzureiben alles.
Und dann haben die auch noch komische Namen wie Dijakovic.
Aber du kannst ihn jetzt immerhin aussprechen, siehst du?
Super, oder? Also ihr habt jetzt live hier miterlebt, wie ich Dominik Dijakovic aussprechen kann in den letzten 20 Minuten, die wir über das Match reden. Das ist doch auch was.
Ich bin stolz auf dich, mein Wrestling-Elefant.
Das ist der Lerneffekt bei Headlock, wunderbar. Ja, dann kommen wir hier mal zum abschließenden Fazit. Bananenwertung, lieber Chris.
Schwierig. Aber ich war so gut unterhalten, bis auf den Anfang von Riddle und Baylor. Und da dieser Vollidiot Brad Shepard arrogant meinte, 4 von 10, bin ich einfach mal großzügig und sage 7 von 8 Bananen.
Kann man machen. Ich sag 6,5 von 8.
Das wusste ich.
Nee, das war ein echt gutes Match. Ich habe halt eben, ich mochte die beiden Wargames-Matches extrem gerne. Ich mochte den Three-Way, aber nicht ganz so sehr wie du. Und ich fand eben Bella gegen Riddle ging weit unter meinen Erwartungen hindurch. Entsprechend lande ich da. War aber immer noch ein gutes Takeover-Event und ein sehr gutes Wrestling-Event, bei dem ich mich zu keiner Sekunde gelangweilt habe. Das muss ich auch mal dazu sagen. Also ich war zu keinem Zeitpunkt versucht, Pause zu drücken, vorzuspulen oder sonst irgendwas, sondern ich fand das rundum gelungen. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, absolut. Sehr, sehr toller Event. Ich glaube, Takeovers enttäuschen einfach nicht.
Das, nee.
Selbst die schlechteren Takeovers sind immer noch gute Shows.
Das stimmt. Aber das war hier, wie ich fand, ein gutes Takeover. Ich will Absolut. Das jetzt gar nicht so einsortieren, irgendwo bestes Takeover, schlechtes Takeover. Es war ein gutes Takeover.
Nee, das kann man auch nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist einfach dann auch komplett subjektiv. Das kannst du nicht objektiv einordnen.
Ja. Deshalb hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat eben auch durch die Verstrickung auch mit der Survivor Series und durch diese Querverweise macht es auch nochmal neugierig auf den Event, der dann in der kommenden Nacht bei uns ansteht, oder?
Ja, ganz genau. Ich bin super heiß auf die Series. Ich kann sie leider erst morgen nach der Arbeit gucken, aber ich nehme mir vor, dass ich früh auf die Arbeit gehe, damit ich schnell wieder abhauen kann, um die Series zu gucken.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und da werden dann der Ulrich und ich dann eben wahrscheinlich abends, wenn wir dann hier die Review aufnehmen für euch, hier raushauen, so schnell es geht. Ich muss leider auch noch ein bisschen arbeiten, dummerweise ist auch ein bisschen angestanden durch den einen fehlenden Arbeitstag, der mir dann weggebrochen ist, also gebrochen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, du musstest es unbedingt noch erwähnen, ne?
Ja, ich habe so eine lange Reihe von Kotzwitzen mir ausgedruckt und die klebt hier neben meinem Bildschirm, weißt du, und die muss ich alle irgendwie runterbringen. Nein, also die Review zur Survivor Series gibt's natürlich ebenfalls und ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns möchtet, wisst ihr, wo ihr uns finden könnt, Patreon und Steady. Gibt's uns zuhauf und vor allem, es beginnt auch schon bald ja die Weihnachtszeit und da gibt's uns jeden Tag, Chris. Der Adventskalender läuft und ich weiß, dass unter anderem du und Kai, ihr wart schon sehr, sehr fleißig, was das angeht.
Ja, ich glaube, 4 Episoden haben Kai und ich zusammen und die haben wir alle schon aufgezeichnet, ja.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen was reingehört. Es ist sehr lustig, es ist ein bisschen chaotisch, was ihr da gemacht habt. Also,
chaotisch, also bitte.
Ja, also, ne?
Sagen wir es mal so, es gibt einen Moment, wo ich Kai kaputt mache. Dann ist es ein bisschen chaotisch, aber sonst haben wir das doch sehr professionell durchgeführt.
Ja, ich weiß schon, ne? Ne? Ja. Egal wie, auf jeden Fall, da könnt ihr euch drauf freuen, denn ab dem quasi 2. Dezember erscheint unser erstes Adventskalender-Türchen. An jedem Tag, wo kein regulärer Headblock-Podcast erscheinen würde, gibt's einen Adventskalender sozusagen. Das heißt, vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Headlock-Podcast. Ich finde, das ist ein guter Deal. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön, Chris, dass du hier mir den Sonntagnachmittag hier um die Ohren geschlagen hast mit der Review. Ist auch länger geworden als gedacht, oder?
Ja, ein bisschen, aber hat ja auch Spaß gemacht, ne? Also ich hatte Bock auf die Review, Event war geil. Wir beiden verstehen uns ja sowieso immer, Olfi Polfi. Ne?
Ich brauche auch einen Spitznamen für dich. Aber Chrissy gibt's schon im Podcast-Sektor. Da schönen Grüße an die Kollegen von Power Wrestling. Deswegen, Chrissy fällt leider aus.
Du kannst mich Kugelblitz nennen.
Ja, dann auch das nächste T-Shirt-Motiv ist gesichert, ne? In dem Sinne, wir hören uns zur Review von der Survivor Series wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.